Državni ispitni center.
Matura 2007.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja nemščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali govorjeno izhodiščno besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako govorjeno izhodiščno besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec govorjenega besedila bo označeval takle zvočni znak.
Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Če se zmotite, odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Želimo vam veliko uspeha.
To so bila splošna navodila. Zdaj boste začeli reševati izpitne naloge.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A.
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela A.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Netzwerk der Wissenschaften. Ob Astrophysik oder Archäologie, die Alexander von Humboldt Stiftung lädt ausländische Eliteforscher ein, ihre Arbeit in Deutschland fortzusetzen, was ein Gewinn für beide Seiten ist. Wenn die französische Astrophysikerin Bernadette Paris die Geburt eines Sternes verstehen möchte, kommt sie am Max-Planck-Institut für Radioastronomie einfach nicht vorbei.
Meine wissenschaftliche Laufbahn begann mit einem einfachen Teleskop, das meiner älteren Schwester gehörte. Ich war 10 Jahre alt und beobachtete mit diesem Instrument fasziniert den Sternenhimmel. Ich fragte mich, wie die Sterne an das Firmament kommen. Mein Studium führte mich über Toulouse und Paris in das Sternegucker-Zentrum Hawaii, das fernab von störenden Neonleuchten oder Autobahnen mit Millionen von Scheinwerfern einen optimalen Blick in den Himmel erlaubt. Nach der Doktorarbeit aber wollte ich unbedingt nach Bonn. Über Deutschland wusste ich zwar wenig, über das Max-Planck-Institut für Radioastronomie dagegen umso mehr. Es hat einen hervorragenden Ruf und wirbt mit dem derzeit besten Blick in die Sternenwiege. Das war ein unschlagbares Argument für mich und deshalb bemühte ich mich um ein Stipendium der Alexander-Humboldt-Stiftung. Und seither pendle ich zwischen Bonn und der Atacama-Wüste, wo das Teleskop APEX des Max-Planck-Institutes 5100 Meter über dem Meeresspiegel steht.
Joni Apakidze aus Georgien ist kein typischer Stipendiat der Alexander-Humboldt-Stiftung. Er ist bereits zum 3. Mal mit solch einem Stipendium in Deutschland.
Ich pflege einen engen wissenschaftlichen Austausch mit Deutschland und mein Weg führt mich immer wieder in dieses Land. Ich kam 1993 zum ersten Mal nach Deutschland. Mit dem berühmten Tübinger Archäologen Manfred Korfmann grub ich sogar im berühmten Troja. Mein letztes Stipendium führte mich für 3 Monate nach Berlin, um ein zweibändiges Werk zur Chronologie der Spätbronze- und Früheisenzeit im westlichen Kaukasus abzuschließen. Hier in Deutschland schätze ich die Bibliotheken, die einfach sehr gut sind, und ich kann wichtige Diskussionen mit Kollegen führen. Für die Humboldt-Stiftung kümmere ich mich nicht nur um Archäologie, sondern organisiere auch internationale politische Veranstaltungen wie das Kolleg Südkaukasien auf dem Weg zur europäischen Integration.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Netzwerk der Wissenschaften. Ob Astrophysik oder Archäologie, die Alexander von Humboldt Stiftung lädt ausländische Eliteforscher ein, ihre Arbeit in Deutschland fortzusetzen, was ein Gewinn für beide Seiten ist. Wenn die französische Astrophysikerin Bernadette Paris die Geburt eines Sternes verstehen möchte, kommt sie am Max-Planck-Institut für Radioastronomie einfach nicht vorbei.
Meine wissenschaftliche Laufbahn begann mit einem einfachen Teleskop, das meiner älteren Schwester gehörte. Ich war 10 Jahre alt und beobachtete mit diesem Instrument fasziniert den Sternenhimmel. Ich fragte mich, wie die Sterne an das Firmament kommen. Mein Studium führte mich über Toulouse und Paris in das Sternegucker-Zentrum Hawaii, das fernab von störenden Neonleuchten oder Autobahnen mit Millionen von Scheinwerfern einen optimalen Blick in den Himmel erlaubt. Nach der Doktorarbeit aber wollte ich unbedingt nach Bonn. Über Deutschland wusste ich zwar wenig, über das Max-Planck-Institut für Radioastronomie dagegen umso mehr. Es hat einen hervorragenden Ruf und wirbt mit dem derzeit besten Blick in die Sternenwiege. Das war ein unschlagbares Argument für mich, und deshalb bemühte ich mich um ein Stipendium der Alexander-Humboldt-Stiftung. Und seither pendle ich zwischen Bonn und der Atacama-Wüste, wo das Teleskop APEX des Max-Planck-Institutes 5100 Meter über dem Meeresspiegel steht.
Joni Apakidze aus Georgien ist kein typischer Stipendiat der Alexander-Humboldt-Stiftung. Er ist bereits zum 3. Mal mit solch einem Stipendium in Deutschland.
Ich pflege einen engen wissenschaftlichen Austausch mit Deutschland. Und mein Weg führt mich immer wieder in dieses Land. Ich kam 1993 zum ersten Mal nach Deutschland. Mit dem berühmten Tübinger Archäologen Manfred Korfmann grub ich sogar im berühmten Troja. Mein letztes Stipendium führte mich für 3 Monate nach Berlin, um ein zweibändiges Werk zur Chronologie der Spätbronze- und Früheisenzeit im westlichen Kaukasus abzuschließen. Hier in Deutschland schätze ich die Bibliotheken, die einfach sehr gut sind, und ich kann wichtige Diskussionen mit Kollegen führen. Für die Humboldt-Stiftung kümmere ich mich nicht nur um Archäologie, sondern organisiere auch internationale politische Veranstaltungen wie das Kolleg Südkaukasien auf dem Weg zur europäischen Integration.
Prehajamo k delu B.
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela B.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Woran denken Sie, wenn Sie an typisch schweizerische Exportprodukte denken? Richtig, an Präzisionsuhren, an würzigen Käse, an Taschenmesser und an Schokolade. Und das vergangene Jahr war für die Schoki-Hersteller in der Eidgenossenschaft ein besonders gutes Jahr. Obwohl die Schweizer selbst mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 11,6 Kilogramm Schokolade nur genauso viel gegessen haben wie 2004, wurde den Erzeugern das Leben durch die Schleckermäuler im Ausland versüßt. Der Schokoladenexport konnte um 16,6% gesteigert werden. Mit einem Umsatz von umgerechnet 942 Millionen Euro gehörten die 18 Schokoladenerzeuger in der Schweiz zu den wichtigsten Branchen der Industrie. Und die Tatsache, dass Toblerone, Lindt und Co. so viel zum Wohlstand der Schweizer beitragen, hat dazu geführt, dass sich auch Historiker mit diesem Wirtschaftszweig beschäftigen, berichtet Alexander Groß.
Der Raum ist verdunkelt. Etwa 100 Gäste sind da. Historiker sind es, Schokoladenhersteller, Neugierige und über die Leinwand rüttelt ein alter Industriefilm. Bläuelstangen bewegen sich, Walzen fahren im Film vor und zurück durch Schokoladenmassen. Es gibt Mühlen und Rührwerke. Weiß gekleidete Arbeiterinnen verbacken Konfekt. Industriekapitäne planen ihren nächsten Erfolg. Es geht also um die Geschichte der Schokolade. Dabei hat die schon vor 3.500 Jahren bei den Olmecken begonnen, in Südamerika. Die Maya haben die Schokolade gekannt und die Azteken. Die spanischen Eroberer brachten sie dann zu den europäischen Königshäusern.
Giuseppe Bracco von der Universität Turin erklärt, wie die Schweizer, die keine Königshäuser hatten, trotzdem zu den besten Chocolatiers aufsteigen konnten.
Wir sind im Jahr 1500. Die Schweizer Garden hatten am Turiner Hof die Schokolade ihrer Dienstherren kennengelernt. Bei den Schweizer Garden taten auch die drei Brüder aus dem Bleniotal ihren Dienst. Emma war deren Name. Und so eröffneten die Bleniotaler Carlo, Domenico Giuseppe und Pietro Emma im Jahr 1760 in Turin eine erste Zuckerbäckerei. Die Schokolade, die sie anboten, das Wissen um deren Beschaffung und Herstellung, wurden zum Erfolgsgeheimnis ganzer Auswanderergenerationen. Vom Import von Kakao, Zucker oder Zimt über die Produktion bis zum Verkauf der fertigen Schokolade hatten die Bleniotaler ein internationales Netzwerk geschaffen. Um nicht aus dem Geschäft gedrängt zu werden, wurde die Schokoladenherstellung lange monopolartig kontrolliert. Es war ein geschlossener Kreislauf, zu dem fast nur Bleniotaler Zugang hatten.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Woran denken Sie, wenn Sie an typisch schweizerische Exportprodukte denken? Richtig, an Präzisionsuhren, an würzigen Käse, an Taschenmesser und an Schokolade. Und das vergangene Jahr war für die Schoki-Hersteller in der Eidgenossenschaft ein besonders gutes Jahr. Obwohl die Schweizer selbst mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 11,6 Kilogramm Schokolade nur genauso viel gegessen haben wie 2004, wurde den Erzeugern das Leben durch die Schleckermäuler im Ausland versüßt. Der Schokoladenexport konnte um 16,6% gesteigert werden. Mit einem Umsatz von umgerechnet 942 Millionen Euro gehörten die 18 Schokoladenerzeuger in der Schweiz zu den wichtigsten Branchen der Industrie. Und die Tatsache, dass Toblerone, Lindt und Co. so viel zum Wohlstand der Schweizer beitragen, hat dazu geführt, dass sich auch Historiker mit diesem Wirtschaftszweig beschäftigen, berichtet Alexander Groß.
Der Raum ist verdunkelt. Etwa 100 Gäste sind da. Historiker sind es, Schokoladenhersteller, Neugierige und über die Leinwand rüttelt ein alter Industriefilm. Bläuelstangen bewegen sich, Walzen fahren im Film vor und zurück durch Schokoladenmassen. Es gibt Mühlen und Rührwerke. Weiß gekleidete Arbeiterinnen verbacken Konfekt. Industriekapitäne planen ihren nächsten Erfolg. Es geht also um die Geschichte der Schokolade. Dabei hat die schon vor 3.500 Jahren bei den Olmeken begonnen, in Südamerika. Die Maya haben die Schokolade gekannt und die Azteken. Die spanischen Eroberer brachten sie dann zu den europäischen Königshäusern.
Giuseppe Bracco von der Universität Turin erklärt, wie die Schweizer, die keine Königshäuser hatten, trotzdem zu den besten Schokolatiers aufsteigen konnten.
Wir sind im Jahr 1500. Die Schweizer Garden hatten am Turiner Hof die Schokolade ihrer Dienstherren kennengelernt. Bei den Schweizer Garden taten auch die drei Brüder aus dem Bleniotal ihren Dienst. Emma war deren Name. Und so eröffneten die Bleniotaler Carlo, Domenico Giuseppe und Pietro Emma im Jahr 1760 in Turin eine erste Zuckerbäckerei. Die Schokolade, die sie anboten, das Wissen um deren Beschaffung und Herstellung, wurden zum Erfolgsgeheimnis ganzer Auswanderergenerationen. Vom Import von Kakao, Zucker oder Zimt über die Produktion bis zum Verkauf der fertigen Schokolade hatten die Bleniotaler ein internationales Netzwerk geschaffen. Um nicht aus dem Geschäft gedrängt zu werden, wurde die Schokoladenherstellung lange monopolartig kontrolliert. Es war ein geschlossener Kreislauf, zu dem fast nur Bleniotaler Zugang hatten.
Končuje se slušno preverjanje nemščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!